Ich denke ganz oft, dass ich meinem Job nicht gerecht werde. Gestern erst wieder sollte ich eine Präsentation machen und saß da ewig dran und hatte schon die 6. Version von mir. Und statt fertig zu werden, habe ich dann irgendwie immer noch an den Farben rumgefummelt und kam einfach nicht zum Ende. Freunde von mir wollten mit mir spazieren gehen. Ich habe dann abgesagt, weil ich in meinem Kopf ständig die Stimme hatte, es ist nicht gut genug, du musst das fertig machen, das reicht noch nicht. Die anderen merken dann einfach, dass ich es nicht gut genug kann. Na? Kommen dir solche Gedanken bekannt vor? Dann bist du damit nicht allein. Heute steigen wir ganz tief in das Thema Perfektionismus ein. Wir beantworten Fragen wie, was ist Perfektionismus eigentlich? Welche Bedürfnisse stecken dahinter? Welche Menschen neigen dazu? Und natürlich, wie kannst du Perfektionismus loswerden? Herzlich willkommen zum Podcast Leichter Fühlen. Mein Name ist Susanne Kallister, ich bin Trainerin und Coach für gewaltfreie Kommunikation und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich sitze hier im Studio bei Kerstin Trödinger von True Podcast Productions. Sie ist meine Produzentin und auch heute wieder meine Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen, liebe Kerstin.
Ich hoffe, ich kriege das heute perfekt hin.
Das hoffe ich auch. Ich persönlich habe mit Perfektionismus auch nichts am Hut. Und das, was ich gerade erzählt habe, ist auch nicht mir passiert, sondern das habe ich von einer Hörerin zugeschickt bekommen, die mich dringend um Hilfe gebeten hat und gerne ihren Perfektionismus ablegen möchte. Also gucken wir erstmal grundlegend drauf, was Perfektionismus eigentlich ist. Perfektionismus ist mehr als der Wunsch, einfach nur gute Arbeit zu leisten. Es geht hier um Verhaltens- und Denkmuster, die überhöhte Standards zugrunde legen. Und Menschen, die zu Perfektionismus neigen, tolerieren keine Fehler. Also Fehler sind quasi unbedingt zu vermeiden oder sind überhaupt keine Option. Und wir unterscheiden verschiedene Arten von Perfektionismus. Das eine ist der Perfektionismus, der sich mit mir selbst beschäftigt, also das Selbstorientierte sozusagen. Das heißt, ich habe ganz überhöhte Ansprüche an mich selbst. Was ich leiste, wie ich mich verhalte, was die Qualität meiner Arbeit anbelangt und was natürlich meine eigene Fehlerlosigkeit anbelangt. Ja, also alles, was ich mache, muss perfekt sein. Dann gibt's eine zweite Art von Perfektionismus, die richtet sich eigentlich an andere. Also das heißt, ich erwarte von den anderen, dass die fehlerfrei arbeiten und perfektionistisch sind oder perfekt sind oder dass die Leistungen perfekt sind. Und das finde ich besonders interessant, weil das dann nochmal so eine Komponente reinbringt, die, ich weiß nicht, vielleicht hattest du das auch schon mal, ich kenne das, dass Menschen sagen, da darf kein Fehler passieren. Ja, schon.
Das ist schon klar, aber passiert halt.
Passiert halt, genau. Also das finde ich total interessant. Und dann gibt's noch einen Perfektionismus, der sich daraus speist, dass wir annehmen, dass die Gesellschaft oder jetzt das unmittelbare Umfeld das erwartet, ne? Das kann sich auch in Glaubenssätzen zum Beispiel äußern oder auch in bestimmten Berufsgruppen, wo man denkt, das muss auf jeden Fall Fehler sein, weil vielleicht die Fehler, die passieren würden, so gravierend sind und deswegen muss alles perfekt sein.
Aber Dinge wirklich richtig gut machen zu wollen und eben fehlerfrei machen zu wollen und einen hohen Anspruch an sich zu haben, ist doch auch was Gutes, oder?
Mhm. Ja, durchaus. Also es wird unterschieden in der Literatur zwischen funktionalem Perfektionismus, der antreibt, der Energien freisetzt, der motivierend ist, und dysfunktionalem, ne, der quasi so überspitzte Anforderungen stellt und es geht quasi um die überhöhten Anforderungen, um die unerreichbaren Ziele, die ich nicht erreichen kann. Und das ist dysfunktional, weil das letztendlich hemmt und auch frustriert, weil du dieses Ziel ja nie erreichst. Also wenn du die Latte einfach so hochlegst, dass du da nie drüber springen kannst. Mhm. Ne? Also diese Unterscheidung gibt es durchaus und es kann total hilfreich sein und wie gesagt motivierend und anspornend, sich hohe Ziele zu setzen. Wie entsteht jetzt sowas? Hast du dich wahrscheinlich auch gerade gefragt, wo kommt es her?
Mhm. Ja, habe ich. Tatsächlich.
Also wie die meisten Dinge in unserem Leben liegt auch der Wunsch nach Perfektionismus in unseren frühkindlichen Erfahrungen, unseren ganz, ganz frühen Erfahrungen, die wir in der Kindheit machen. Und ganz häufig liegt es daran, dass Menschen, die zu Perfektionismus neigen, haben ganz oft in der Kindheit erfahren, dass deren Zuwendung und Liebe an Leistung geknüpft war. Also dass sie dann besonders belohnt wurden, besonders gemocht wurden, besonders viel Anerkennung bekommen haben, wenn sie eine gute Leistung erbracht haben. Also diese Verknüpfung hat sich ganz früh sozusagen manifestiert und so als Muster und Erfolgsmuster eigentlich in ihnen etabliert und deswegen haben sie das beibehalten, unbewusst, ne? Also das sind ja alles, haben wir ja schon ganz oft gesagt, dass diese ganzen Sachen so tief unterbewusst sitzen und deswegen A, schwer zu erkennen und auch B, schwer, ja, loszuwerden oder zu überwinden sind. Mhm. Diese frühen Erfahrungen haben, vielleicht kennen das noch welche aus den früheren Generationen, oft was zu tun mit tadellosem Verhalten. Das ist ja auch so ein Wort, ne? Einwandfrei und tadelloses Verhalten an den Tag zu legen. So, das heißt, da wirst du total auf Perfektion getrimmt, ne, dass alles andere ist sozusagen nicht akzeptabel.
Ja, dass man funktioniert.
Ja, genau, funktionieren ist auch was. Das ist bei besonders strengen oder kritischen Elternhäusern oder in Umgebungen, in denen diese Kinder groß werden, ganz oft gegeben, dass die auch da funktionieren müssen aus bestimmten Gründen. Entweder, weil es die sozialen Anforderungen so sind oder weil in dem Elternhaus bestimmtes Wertesystem gelebt wird, wo du halt dafür zu funktionieren hast und kein Ausbruch gewünscht ist. Ne? Es kann auch sein, dass unsichere Bindungen dazu führen, dass Menschen perfektionistische Neigungen entwickeln. Wenn ich denke, ich fühle mich dann nicht so richtig gut geborgen und ich kann nicht so sein, wie ich eigentlich bin, versuche ich unbewusst durch ein ganz, auch hier wieder tadelloses und einwandfreies Verhalten, diese Bindung zu stabilisieren. Also wenn jemand was an mir nicht aussetzen kann, ist ja die Bindung in Ordnung, ne? Wenn ich nie auffalle oder keine Forderung stelle und immer alles ganz perfekt und fehlerfrei mache, auch innerhalb der Beziehung, also die Beziehungsarbeit sozusagen, dann ist ja alles sicher. Also es ist natürlich ein Trugschluss. Gleichzeitig ist das ja, wie gesagt, was im Unterbewusstsein passiert und man erstmal, die Person ja erstmal drauf kommen müssen, dass das ihr Verhaltensmuster ist. Mhm. Ne?
Das legt jetzt die Vermutung nahe, dass das auch damit zusammenhängt, ob man konfliktfähig ist. Weil du ja gesagt hast, ich tue dann alles, dass da eben kein Konflikt entsteht, an mir nichts auszusetzen ist.
Mhm.
Klingt ja danach, dass ich eben Konflikte auch versuche zu vermeiden.
Ja.
Wahrscheinlich eine höhere Korrelation da, oder?
Bestimmt. Es ist wahrscheinlich so eine Henne- und Ei-Frage, ne? Kann sein, dass wenn ich konfliktscheu bin, dass ich dann Perfektionismus entwickle, kann aber auch umgedreht sein, ne? Dass mein Wunsch nach Perfektionismus beinhaltet, also eine Strategie, dieses Bedürfnis sozusagen erfüllen kann, dann sein, keine Konflikte aufkommen zu lassen oder sobald ein Konflikt aufkommt, sofort den zu lösen oder mich dem zu entziehen oder sowas. Ne? Mhm. Also das ist so ein bisschen, ja, die gibt bestimmt eine ganz, ganz enge Verknüpfung und auch eine Auffälligkeit bei Personen, die zum Perfektionismus neigen.
Und gibt es eine bestimmte Gruppe an Menschen, die besonders zum Perfektionismus neigen?
Ja, also im Prinzip kann das jeder diese Neigung entwickeln, unbewusst. Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale machen aber die Tendenz stärker oder bestimmte Persönlichkeitsmerkmale führen zu einer höheren Wahrscheinlichkeit. Hohe Gewissenhaftigkeit zum Beispiel gehören dazu. Eine Detailtreue. Auch Hochsensibilität kann dazu führen, weil diese Menschen, die hochsensibel sind, sehr feinfühlig für Kritik und alle Schwingungen von außen sind. Und das ist ja das ganz oft sehr anstrengend für diese Menschen, für die hochsensiblen Menschen. Und dann kann sein, dass sie eine Neigung zur Perfektion entwickeln, um das zu vermeiden, das, ne, dass sie kritisiert quasi, werden.
Ja. Mhm.
Genau, so deswegen ist die Gefahr größer, dass die eine Perfektionsneigung entwickeln. Und Menschen, die sehr leistungsstark oder wettbewerbsorientiert groß geworden sind, bei denen ist es auch häufig anzutreffen. Also Menschen zum Beispiel, die Sportler, sage ich jetzt mal, ne, die schon, meistens ist ja so, dass die erfolgreichen Sportler schon ganz früh in der Kindheit angefangen haben, auf den Kufen zu stehen oder auf dem Fußballplatz und so. Und das heißt, die haben schon von frühester Kindheit an Leistung und auch Wettbewerbssituationen, in denen die ständig sind. Und das kann dazu führen, dass sie perfektionistisch werden. Da sind wir an dem Punkt, den du vorhin gefragt hast, ne? Bis zum gewissen Grad ist das ja gerade bei Leistungssportlerinnen und Leistungssportlern total hilfreich, um wirklich an die Spitze zu kommen, um wirklich top zu werden, ne? Und da kommen wir später noch drauf. Gleichzeitig ist es total wichtig, eben eine Balance herzustellen und zu sagen, bis wann ist es noch gut für mich und ab wann ist es schädlich.
Mhm.
Und neben den Leistungssportlerinnen und Sportlern gibt es noch andere Berufsgruppen, die dazu neigen. Ärzte, Künstler, Künstlerinnen. So, und bei Ärztinnen und Ärzten ist es oft so, da ist es das aus der gesellschaftlichen Situation heraus, ne, dass die denken, ich darf keinen Fehler machen, weil die Auswirkungen gravierend sind. Und vielleicht ist es bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern genauso.
Also bei Ärztinnen und Ärzten wünsche ich mir auch, dass sie keine Fehler machen.
Ja, Ne? Also
mehr als bei Künstlern.
Ja, unbedingt. In dem Fall ist es wirklich so, ne, dass es ein gewisses Maß an dem Streben nach Perfektion hilfreich sein kann, insbesondere bei diesen Berufsgruppen, dass wir alle davon profitieren. Und gleichzeitig ist total wichtig, dass auch diese, das sind ja auch Menschen, ne, dass die darauf achten, dass es halt einfach nicht kippt in für sie persönlich sehr ja schädliche und gefährliche Tendenzen. Und gleichzeitig muss man sagen, dass der Wunsch nach Perfektion und Fehlerfreiheit ja ganz oft genau nicht dazu führt, sondern dass der zu Fehlern führt. Ne?
Da liegt ja dann auch wieder die Vermutung nahe, dass das daran liegt, dass sie dann, keine Ahnung, das Gehirn steht so unter Stress und Druck, alles eben richtig machen zu wollen, ja, dass das dann schlechter funktioniert einfach.
Absolut. Also dieser mega hohe Anspruch an mich selbst hat ja immer sozusagen den Scheinwerfer auf mich. Ne, ich bin so mit mir beschäftigt, dass ich fehlerfrei bin und das hindert mich natürlich dran oder da fehlt mir dann die Kapazität oft auch nach außen zu gucken, sagen, was ist denn da jetzt eigentlich los? Was ist denn zu tun? Was ist denn der nächste Schritt? Und gleichzeitig, wenn ich so eine Angst habe vor Fehlern, ne, haben wir ja auch schon in der Folge Angst besprochen, dass die Angst halt auch manchmal hemmt. Ne, dass die nicht immer beflügelt, dass ich eher ängstlich, also Angst spüre, wenn ich ängstlich bin, spüre ich das wahrscheinlich eher im Nacken, bin eher verkrampft, bin eher zu als auf und sage, okay, wie gehen wir jetzt am besten vor, was ist denn jetzt ein guter Lösungsansatz? Ne? Mhm. Jetzt gucken wir mal hin, welche Bedürfnisse dahinter stecken, hinter Perfektionismus. Also oft ist es einfach der Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung, kann aber auch Sicherheit sein und Zugehörigkeit und ganz oft ist es das Bedürfnis nach Kontrolle. Also gerade in so ganz unsicheren Momenten, also das zum Beispiel, es kann jetzt sein, ne, in deinem aktuellen Leben, dass sehr viel volatil ist und sich so viel verändert und so schnell verändert und du den Eindruck hast, gar nicht mehr mitzukommen, dass du unterbewusst dieses Bedürfnis nach Kontrolle ist dann da und diese Strategie, die du unbewusst wählst, ist dann Perfektionismus. Also selbst keinen Fehler zu machen, um da irgendwie Kontrolle zu haben über deinen Bereich wenigstens und da ein Gefühl der Sicherheit herzustellen. Mhm. Ja, das ist ganz oft ein Bedürfnis, was da mitschwingt. In der Zuschrift von der Hörerin, mit der ich vorhin eingestiegen bin, stand auch die Frage, ob Perfektionismus eigentlich eine Form von Narzissmus ist. Könnte man meinen, weil der Mensch, der narzisstisch ist, von sich selber denkt, dass er perfekt ist. Ne? Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass sich die beiden Phänomene unterscheiden. Der Narzisst oder die Narzisstin haben eine überhöhte Selbstliebe, einen überhöhten Selbstwert. Ja, die sind einfach von sich selber so überzeugt und denken, dass sie perfekt sind und gehen auch so durch die Welt. Beim Perfektionisten oder bei der Perfektionistin ist es ja eher so, dass eher ein geringeres Selbstwertgefühl dahinter steckt. Die denken ja nicht, dass sie perfekt sind, sondern sie streben Perfektion an. Sie lassen was anderes nicht zu, um Anerkennung zu bekommen und die ganzen Bedürfnisse, was ich vorhin schon gesagt habe. Mhm. Ne? Also der Perfektionismus basiert eher auf Selbstzweifeln, Narzissmus auf Selbstüberhöhung. Der Perfektionist, kann man sagen, strebt nach Fehlerlosigkeit aus Angst vor Kritik, wohingegen der Narzisst Perfektion für sich als selbstverständlich empfindet.
Und wenn ich mich jetzt frage, bin ich jetzt perfektionistisch, woran könnte ich das jetzt festmachen?
Achso, ich dachte schon, du fragst mich, dass ich dir das sagen soll. Ja, ich habe was mitgebracht, noch eine andere Hörermail, beziehungsweise eine Mail von einer Hörerin. Und da anhand derer wir ganz gut die Anzeichen sehen können, die auf Perfektionismus hinweisen. Und zwar lese ich mal vor, liebe Susanne, ich mache mir echt Sorgen um meinen Freund. Er ist schon immer sehr genau und alles muss perfekt sein, damit er halbwegs zufrieden ist. Neulich hatte er ein Vorstellungsgespräch und hat total am Rad gedreht. Er stand schon um 7:30 vorm Spiegel, obwohl der Termin erst um 2 war und hat zig verschiedene Hemden anprobiert. Eins war zu knittrig, obwohl ich echt nichts gesehen habe, bei anderen hat die Farbe nicht gepasst, das dritte war angeblich zu leger. Seine Unterlagen hat er gleich dreimal ausgedruckt, die ganze Nacht hat er Antworten auf mögliche Fragen geübt. Ich habe ihm die ganze Zeit gesagt, dass er sich entspannen soll und dass er genau der Richtige für den Job ist. Aber das kam bei ihm gar nicht an. In seinem Kopf war nur, was, wenn ich nicht gut genug bin, was, wenn die merken, dass ich nicht perfekt bin. Wie kann ich ihm helfen, nicht so krass perfektionistisch zu sein? Ich halte es echt nicht mehr aus, ihn so zu sehen. Und so weiter und so fort. So, hier sehen wir eigentlich ganz typische Symptome. Welche hast du gesehen?
Also zum einen diese Vorbereitung, die schon Stunden vorher startet. Dann, dass nichts passt, er ist mit nichts zufrieden, mit keinem Hemd. Dann dieses, mehrfach hat er die Unterlagen ausgedruckt, oder wie war das? Mm-hmm. Also um bloß nicht Gefahr zu laufen, dann unvorbereitet zu sein und so.
Genau. Also ich finde das ganz, ganz wirklich ein super schönes Beispiel, um die Symptome zu erkennen. Also diese Angst vor Fehlern und Scheitern, die kann auch ganz oft dazu führen, dass, also eine Blockade, also er blockiert sich ja im Grunde selbst, weil er ja schon Stunden vorher, beziehungsweise in der Nacht vorher schon anfängt, sich darauf vorzubereiten und übermäßig vorzubereiten, also total seinen Körper unter Stress setzt. Also ihm sind die Auswirkungen in dem Moment gar nicht bewusst, dass er wahrscheinlich weniger Schlaf hat und anstelle sich zu entspannen und ganz relaxed zu werden, hat er einen mega hohen Cortisolspiegel, sage ich jetzt mal, ne? So. Und was wir auch gut erkennen können anhand von diesem Beispiel ist der Fokus auf so kleine Unstimmigkeiten oder auf so minimale, ich will das gar nicht Fehler nennen, ne, aber so minimale und auch unwichtige Kriterien. Ob das Hemd jetzt 100% zur Farbe passt zum Beispiel, ist ja sowieso was ganz Individuelles. Er hat ja gar keinen Einfluss darauf, ob sein Gegenüber in diesem Vorstellungsgespräch das gleiche Empfinden hat, das gleiche Style oder ästhetische Empfinden wie er. Das heißt, er fokussiert einen Aspekt, der vollkommen irrelevant ist. Hm. Also natürlich fände ich jetzt schon gut, wenn du keinen Fleck hast, und ich fände auch gut, wenn dein Hemd gebügelt ist, sofern das überhaupt erforderlich ist, ein Hemd anzuziehen. Heutzutage ist das ja auch nochmal alles ein bisschen anders. Gleichzeitig fehlt Menschen, die zum Perfektionismus neigen, die Fähigkeit, die wichtigen Dinge zu fokussieren. Das heißt, sie priorisieren ganz kleine, unwichtige Dinge. Die werden dann unendlich viele und dann haben die einen Riesenberg vor sich, den sie gar nicht mehr bewältigen können. Und Perfektionisten leiden unter so extrem selbstkritischen Gedanken. Also nichts ist genug, und diese Unzufriedenheit ist natürlich auch, was man am Gesicht sehen kann. Also eigentlich tut es sich auch da keinen Gefallen, in einem Vorstellungsgespräch zu gehen, weil wenn ich jetzt diese Person einstellen wollte, wenn der mir gegenüber säße, hätte ich ja gerne einen Menschen, der eine Selbstsicherheit ausstrahlt, eine Gelassenheit ausstrahlt, auch eine Zufriedenheit mit dem, ne, so. Und das tut er ja nicht, das kann er ja gar nicht, weil er in seinem Kopf die ganze Zeit denkt, passt jetzt das Hemd? Hm. Also er ist total abgelenkt, er kann auch nicht wirklich sich auf sein Gespräch konzentrieren und ist getrieben von der Angst dann auch im Gespräch, also vorher schon und auch im Gespräch. Hm. Und dieser innere Dialog, den die oft führen, der so selbstkritisch ist, der kann manchmal auch dazu führen, dass die sowas denken wie, wenn es nicht perfekt ist, brauche ich auch gar nicht erst anfangen. Also gut möglich, dass ihr Freund denkt, ich schaffe das sowieso nicht, ich bin sowieso nicht gut für den Job, dann gehe ich gar nicht erst hin. Oder vielleicht schon früher, theoretisch wäre auch das denkbar, der liest eine Stellenanzeige, die eigentlich für ihn ideal ist, den Job, den er gerne wollte. Und gleichzeitig denkt er, ich bin da sowieso nicht gut genug dafür. Und dann bewerbe ich mich erst gar nicht. Also dass schon viel früher diese Blockade einsetzt, das ist ein ganz typisches Anzeichen für eine Neigung zum Perfektionismus. Hm.
Was wären denn noch so typische Beispiele aus dem Alltag, wo sich Perfektionismus zeigt und er schadet? Wahrscheinlich muss man das auch fast ergänzen.
Ja, genau. Also zum Beispiel, also die Studentin, sage ich jetzt mal, die ihre Hausarbeit oder ihre Arbeit ewig umschreibt und dann zum Beispiel nicht fertig wird zum Abgabetermin. Das ist eine Möglichkeit mit dem Schaden dann. Ne? Mhm. Die Mutter, die alles perfekt machen will für ihre Kinder, für ihre Familie und sich richtig im wahrsten Sinne des Wortes abarbeitet oder opfert, ne, weil sie es ganz perfekt machen will. Sei es jetzt der Geburtstags-Faschingskostüm, was da so verschiedene Sachen sein kann, das ist dir vielleicht hin und wieder auch schon mal begegnet, dass du den Eindruck hast, du kommst auf irgendeinen Kindergeburtstag und denkst, Wahnsinn, haben die hier 3 Eventplanner gehabt, die sich um diesen Kindergeburtstag gekümmert haben, weil alles perfekt scheint. Mhm. Ne? Ein anderes Beispiel aus dem Alltag kann auch eine Managerin zum Beispiel sein, die nicht delegiert. Ne, da führt der Perfektionismus dazu. Mikromanagement ist auch hier ein schönes Stichwort. Die delegiert nicht, weil sie denkt, dass niemand es perfekt macht, dass niemand ihr, also es ihr Recht macht oder ihrem Anspruch genau genügt. Und natürlich die negativen Folgen für sie sind dann oft liegen auf der Hand, ne? Also erstmal muss sie das alles machen. Gleichzeitig, wenn ich nicht delegiere und Mikromanagement mache, frustriere ich mein Team.
Bin ich auch keine gute Führungskraft.
Genau. Und mein Team stellt das Denken ein. Weil wenn die Erfahrung machen, dass du sowieso alles nochmal kontrollierst und sowieso alles selber machst, dann mache ich mir gar keine Mühe, die kontrolliert das ja sowieso nochmal. Das heißt, die Fehler, die sie eigentlich verhindern will, werden steigen bei ihrem Team. Sie muss dann noch mehr machen, ne? Also wenn Delegieren ist eine ganz, ganz elementare Fähigkeit in der Führungsarbeit und die impliziert natürlich, dass ich eine gute Fehlerkultur entwickle, nämlich eine, aus der ich lernen kann und nicht, in der ich versuche, Fehler zu vermeiden. Mhm. Ne? Ein anderes Beispiel kann auch sein, ein Angestellter, der Überstunden schrubbt, weil er das, was er macht, noch nicht gut genug findet und das noch bis zur Perfektion und deswegen, obwohl er schon lange fertig wäre, theoretisch, oder in den Augen anderer schon lange fertig wäre, er selbst noch nicht gut genug findet und deswegen da sitzen bleibt und nochmal macht und nochmal überarbeitet und nochmal überarbeitet.
Noch nicht die 120% erreicht hat.
Genau. Das finde ich auch interessant, dass du das sagst, weil ich kenne auch Unternehmen, die Zielerreichung bei 120% hinschreiben und für jemand, der perfektionistisch veranlagt ist, ist das natürlich jetzt nicht so besonders hilfreich, dass man 100, also diese Übererfüllung, ne, von den Anforderungen, ist es ja eigentlich auch eine lustige Zahl, 120% vom Ziel zu erreichen. Aber gut, das ist ein anderes Thema, genau. Anhand der Beispiele kann man jetzt schon ganz gut ablesen, was das Problematische daran ist, perfektionistisch zu sein, wann es ein Problem oder wann es auch krankhaft werden kann, ne? Und Perfektionismus ist dann problematisch, wenn das Leid höher ist, was ich damit verursache, als der Erfolg, den ich eigentlich möchte. Also wenn ich mehr darunter leide, mehr Nachteile erleide, als dass ich die Bedürfnisse, die ich eigentlich damit erfüllen will, als dass ich die zufriedenstellen kann oder erfüllen kann. Also wenn es mir nicht mehr gelingt, Motivation und Leistungsfähigkeit zu fördern, sondern wenn es anfängt, mich zu blockieren, mich zu belasten, mich hemmt, mein Blickfeld einschränkt, also dass ich wirklich nur noch Fehler, Fehler, Fehler suche und gar nicht mehr das große Ganze sehe und gar nicht mehr die Erfolge auch sehe, die ich schon oder die Ziele schon sehe, die ich erreicht habe, sondern immer nur denke, da ist noch was und da habe ich es noch nicht richtig. Mhm. Und wenn, also alle, die jetzt zuhören, die dazu neigen, perfektionistisch zu sein, wenn ihr spürt, dass ihr diesen unerreichbaren Zielen hinterherjagt, macht euch einfach auch bewusst, was die Folgen sein können. Also Burnout, auch Depressionen oder depressive Phasen, sage ich jetzt mal, können dadurch entstehen, weil ich so ein Frustrationslevel habe, weil ich das nicht erreichen kann. Es macht mich einfach traurig und wir haben natürlich auch ständig die Situation, wenn ich immer noch der eine Fehler, der also die 100% erreiche ich nicht, die 120 schon gleich gar nicht, dann habe ich ja auch nie eine Ressource, aus der ich schöpfe. Das heißt, ich fülle ja auch nie meine Glückshormone auf. Ich habe immer nur Stress, weil ich noch nicht das erreicht habe. So. Und das kann dazu führen, dass ich auch wirklich depressive Verstimmung habe. Es kann auch sehr, sehr einsam machen, weil die anderen sagen, ja, dann, wenn du denkst, mach doch fertig, dann gehen wir spazieren.
Genau, weil ich ja zum Spritzen
wollte. Dann gehen wir ins Kino. Ja, so, du bist halt einfach nicht mehr dabei.
Mhm.
Es kann wirklich zu Einsamkeit führen und natürlich könnte man das auch spüren an Schlafstörungen, an Verdauungsstörungen. Also viele psychosomatische Folgen können damit einhergehen oder Signale dafür sein, dass ja, dass es aus der Balance ist, dass ich nicht im Balance bin und dass ich ein unnatürliches Streben nach etwas habe, was sowieso nicht erreichbar ist.
Und wie kann ich jetzt, wenn ich das ja, wie du vorhin gesagt hast, über mein Leben kultiviert habe, diesen Perfektionismus, in frühester Kindheit schon gesät, wie kann ich denn den ablegen oder reduzieren oder weniger hohen Anspruch dann an mich haben?
Ja, ich habe, also das geht auf jeden Fall. Und ich habe auch mal ganz konkrete Tipps mitgebracht, wie du da rauskommen kannst aus dieser Perfektionsfalle. Wichtig ist, auch hier zu akzeptieren, dass das ein Prozess ist und dass du dir dafür Zeit gibst. Es ist einfach eine Veränderung, ne? Also tiefe, tief liegende Muster, fest eingefahrene Verhaltens- und Denkmuster, die bei dir etabliert sind. Und da rauszukommen, da braucht es Geduld, Zeit und Wohlwollen. Also, was habe ich mitgebracht? Als allererstes muss ich mir bewusst machen, dass ich zur Perfektion neige. Die Kriterien, anhand derer man das erkennen kann, haben wir vorhin schon besprochen und ich habe einen kleinen Test für euch vorbereitet, wo ihr mal rausfinden könnt, wie stark eure Neigung zum Perfektionismus ist. Die hängen dann in den Shownotes dran und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. So, das heißt, wenn ihr jetzt den Eindruck habt, ich neige zu Perfektionismus, macht ihr das bewusst und akzeptiere das vollkommen wertfrei. Das ist total hilfreich. Es kann auch hilfreich sein, dir zu überlegen, welche Bedürfnisse stecken da dahinter. Das heißt, es kann auch hilfreich sein, in dem Fall, ich bin ja gar nicht ein großer Freund davon, immer zurückzugucken, warum war das so. Aber manchmal, das ist auch ganz individuell, je nachdem, wie es bei dir am besten funktioniert. Manchmal kann das hilfreich sein. Und wenn du so einem Glaubenssatz auf die Spur kommst, ne, den du aus deiner Kindheit mitschleppst in deinem inneren Team, da mal hinzugucken und den Glaubenssatz anzuschauen, sagen, brauche ich den heute noch, den loszuwerden. Also da empfehle ich euch nochmal die Episode zum Thema Glaubenssätze. Für den Fall kann es hilfreich sein, zurückzugucken. Es kann aber auch gut funktionieren, indem du einfach nur sagst, ich stelle fest, das ist so und mach mir das bewusst. So. Der zweite Tipp ist Selbstempathie üben. Also wirklich wohlwollend auf dich zu gucken und zu sagen, das ist eine Strategie, die habe ich bewusst, unbewusst gewählt, um mir Bedürfnisse zu erfüllen. Selbstempathisch, also ohne zu verurteilen, ohne dich selbst abzuwerten. Es ist relativ wahrscheinlich, wenn du zu Perfektionismus neigst, dass du dann ganz selbstkritisch drauf guckst und sagst, war ja klar. Und ne, so, wenn du das merkst, dass diese Gedanken hochkommen, versuch ganz bewusst deine wohlwollende Brille aufzusetzen und dir selbst empathisch zu begegnen. Ne, das ist ein ganz hilfreicher Prozess, abgesehen davon, dass es sowieso immer hilfreich ist und dass Selbstempathie die Voraussetzung ist, anderen gegenüber empathisch zu sein. Also das ist, was du sowieso gut schulen kannst. In dem Fall wirst du selber am meisten davon profitieren. Dann gibt's was ganz Konkretes, was ich richtig gut finde, Mittelmaß üben. Das finde ich ganz toll. Und zwar guckst du mal, was in deinem Alltag könntest du bewusst mittelmäßig ausfüllen. Also weißt du, Mittelmaß klingt jetzt vielleicht zu krass für dich, wenn du perfektionistisch bist. Gut genug, sagen wir es mal so. Kannst du eine Aufgabe gut genug sein lassen? Da könnte helfen, wenn du zum Beispiel, also entweder holst du dir einen Kollegen oder eine Kollegin, die lässt du da drauf gucken, meinetwegen die Präsentation, die du fertig hast, wo du jetzt sagst, na eigentlich würde ich das, das und das und das alles noch ändern. Das machst du jetzt erstmal nicht, sondern du fragst jetzt mal eine Kollegin oder einen Kollegen und sagst, guck mal drauf, wie findest du? Und fragst, ist das gut genug? Und dann guckst mal, was der antwortet. Versuch das mal ganz bewusst zu machen und sagen, und vielleicht hilft dir das auch zu sagen, ich habe die Aufgabe gut genug gemacht. Was helfen kann, diese Aufgabe oder diese kleine Übung zu machen, ist auch das Ziel, sich vor Augen zu führen. Was ist für das Ziel gut genug? Das führt übrigens auch zur Frustration. Ne? Du machst was super, 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 super perfekt und es kommt gar nicht an. Also vielleicht, ich habe...
Es wird gar nicht gewertschätzt.
Es wird, genau. Und es wird auch gar nicht wahrgenommen. Oft ist es gar nicht wahrnehmbar. Ich habe, vielleicht kennt ihr das, manchmal, obwohl ich gar nicht perfektionistisch bin, passiert mir das bei Stories oder bei Reels, wo ich unheimlich viel Zeit rein in den Schnitt und wie das sein soll und nochmal und nochmal und nochmal und dann ist die Story 24 Stunden da. Oder dann hat das Reel...
Vielleicht aber auch, weil du Freude dran hast.
Ja, ich habe Freude dran. Ich bin ja auch nicht perfektionistisch, aber der Perfektionist oder die Perfektionistin die hat ja keine Freude daran. Die macht das, der Antrieb ist ja das fehlerlos zu machen, tadellos zu machen. Gell? Und da ist es dann eher schädlich. Also guck mal, dass du sagst, was will ich denn eigentlich erreichen? Wozu ist das, was ich mache, gerade gut und wichtig? Und wann ist meine Arbeit gut genug? Und die hackst du dann an der Stelle ab. Dann zwei Übungen, die mit Schreiben zu tun haben. Das eine ist ein Fehlertagebuch. Mach ein Tagebuch und schreib dort rein den Fehler, den du gemacht hast. Und dann feierst du den und sagst, Mensch, super.
Was war das Gute an dem Fehler?
Super, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Ich konnte jetzt A, B, C daraus lernen. Und du kannst, du als Perfektionistin und als Perfektionist kannst aus jedem Fehler lernen, dass Fehler menschlich sind und dass du gut mit Fehlern umgehen kannst. Das ist das erste Learning, was du immer hast, egal welche Art von Fehler du gemacht hast. Und wenn wir, weil wir schon beim Feiern sind, dann feierst du bitte auch deine Erfolge. Das ist ja das, was Menschen, die perfektionistisch sind, oft fehlt. Der Blick auf das Gelungene, auf das Erreichte. So, setz dich bewusst hin und schreib das wirklich einfach auf. Was war richtig gut, ne? Also zum Beispiel hast du eine Präsentation gehalten und da war vielleicht eine Zahl falsch. dann ist das der Fehler. Was habe ich daraus gelernt? Wie bin ich damit umgegangen? Wie ist der passiert? Vielleicht kann ich nur sagen, ah ja, das war ein Copy and Paste oder keine Ahnung. Wie kann ich den, was habe ich aus diesem Fehler gelernt? Und dann gleichzeitig guckst du und sagst, was war das Gute an der Präsentation? Was habe ich richtig gut gemacht? Was war der Erfolg? Welches Ziel habe ich damit erreicht? Ja, und auch hinsichtlich der Bedürfnisse, die du dir so dringend wünschst, Anerkennung, Zugehörigkeit, auch Kontrolle und Sicherheit, ne, das ist auch total gut möglich. Also feiere deine Fehler und feiere deine Erfolge. Möglicherweise hilft dir auch die Übung Timeboxing. Da geht's ganz simpel nur darum, dir eine Zeit vorzugeben, in der du die Aufgabe machst. Gut möglich, dass das hilft, ne, dass du einfach sagst, ich muss eine Präsentation machen, die darf nicht länger als 2 Stunden dauern. Bei meinen Fähigkeiten, bei den Skills, die ich habe, bei den Tools, die mir zur Verfügung stehen, bin ich in 2 Stunden damit fertig. Und diese Zeit setzt du dir und danach hörst du auf. Das hat ganz viele Vorteile. Der eine ist natürlich, dass du einen bestimmten Status quo leben musst, ne, und auch das lernst. Und gleichzeitig fokussierst du dann eher, ne. Also wenn ich weiß, ich habe nur 2 Stunden Zeit, kann ich nicht 1 Stunde auf die Struktur oder auf gute Überschriften verwenden. Ich muss dann sagen, okay, also ich teile mir das nochmal, ich unterteile mir das und sage, okay, wenn ich nur 2 Stunden Zeit habe, es fertigzustellen, dann nutze ich die ersten 10 Minuten, um die Storyline zu machen. Dann nutze ich 10 Minuten oder 1/2 Stunde, um zu recherchieren und die letzten 10 Minuten zum Beispiel, um's Finish zu machen. So, das heißt, da lernst du zu fokussieren, zu priorisieren und dann einfach mit dem Ergebnis auch gut zu leben. Und so ähnlich ist auch der letzte Tipp, den ich für dich habe, das ist die 80%-Regel. Lern einfach, mit den 80% zufrieden zu sein. Es geht so ein bisschen in die Richtung von gut genug, ne? Also definiere im Voraus die 80%, ne? Sag, okay, hier sind 80%, ich könnte jetzt noch verfeinern, verbessern, optimieren, perfektionieren, das mache ich alles nicht. Ich definiere, das sind die 80% und an der Stelle höre ich auf und bin mit der Arbeit zufrieden. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, das dann auch zu sagen, ich bin mit dem zufrieden. Und da bei all, das gilt für alle diese Übungen, hör mal in dich rein und spür mal, wie sich das, welchen Unterschied du machst, ne? Was du dann empfindest im Vergleich zu dem, ich muss das noch fertig und hier könnte es noch besser werden und hier könnte ich noch das optimieren, im Vergleich zu, ich bin damit zufrieden, so wie es jetzt ist. Ja, also spüre da auch wirklich in dich rein und stell den Unterschied fest. So, und es wäre ja nicht der GfK-Podcast, wenn ich dir nicht noch mit auf den Weg geben könnte, wie dir die gewaltfreie Haltung, die gewaltfreie Kommunikation auch dabei helfen kann, aus der Perfektionismusfalle rauszukommen. Und hier ist es so, dass hauptsächlich im inneren Dialog die 4 Schritte extrem hilfreich für dich sind. Also der erste Schritt Beobachtung. Beschreibe die Situation, die, in der du bist, die du wahrnimmst, wertfrei und ohne Beurteilung. Ja, also anstelle, dass die Präsentation war eine Katastrophe, kannst du lieber denken, auf der einen Folie habe ich eine falsche Zahl gesagt. Du spürst dann sofort den Unterschied zwischen katastrophal und an einer Stelle war ein Fehler. Ja, das macht's auch, finde ich, total gut, das in Relation zu setzen. Also auch wirklich mal die Bedeutung von dem eigentlichen Fehler auch für dich selber wahrnehmbar zu machen. Schritt 2 sind die Gefühle. Nimm deine Gefühle, deine emotionalen Reaktionen wahr und benenne die. Also, anstelle, ich bin ein Versager oder ich habe versagt, lieber, ich bin wütend oder ich war wütend, ich war unsicher, ich war irritiert. Also es geht ja im Grunde eher darum zu sagen, es hat mich aus dem Tritt gebracht zum Beispiel. Ne? Wenn ich in der Präsentation feststelle, dass ich einen Fehler auf meinen Folien habe, dann bin ich wahrscheinlich irritiert und vielleicht bin ich in dem Moment auch ängstlich und unsicher, dass ich jetzt, oh, die alle das merken und so weiter und so fort. Und das ist total wichtig, dass sich das Gefühl auch auf diesen Moment bezieht. Ne? Ich habe nicht versagt, ich bin auch keine Versagerin, sondern ich habe an der Stelle einen Fehler.
Wäre es da nicht auch eine gute Strategie, das anzusprechen? Und vielleicht zu sagen, ah, mir fällt da gerade auf, da ist mir ein Fehler unterlaufen, weil dann, da werde ich ja ein bisschen auch meinem Perfektionismus genüge, weil ich will, dass die anderen sehen, aha, ich habe erkannt, da habe ich was falsch gemacht und gleichzeitig, ja, lasse ich es dann so stehen.
Ja, das ist dann schon advanced, ne?
Oder ich korrigiere es, kann ich ja auch machen. Also das sagt, ah, ich sehe gerade, die Zahl ist falsch, das müsste eigentlich das und das sein.
Ja, das ist wirklich schon eher fortgeschritten. Ich finde, also aus meiner Perspektive ist es die einzige gute Möglichkeit und es hat auch was mit dieser Fehlerkultur zu tun. Wenn du am Anfang stehst, den Perfektionismus zu überwinden, wird wahrscheinlich genau das dir schwerfallen. Mhm. Weil jetzt ist dieser Fehler aufgetreten, jetzt ist er dir klar geworden in dem Moment, dann kommen ja eher die Befürchtungen und vielleicht auch diese Verunsicherung, weil du denkst, ja, ah, jetzt habe ich nicht genau hingeguckt, jetzt habe ich die Tipps von der Susanne befolgt und jetzt ist genau ein Fehler passiert und so, ne? Mhm. Dann bist du schon einen großen Schritt weiter, wenn es dir gelingt, zu sagen, ah, ich sehe, ich habe da eine falsche Zahl eingefügt, ich reiche die nach. Oder du sagst die richtige Zahl und sagst, ich korrigiere das, bevor ich die Präsentation rumschicke oder sowas. Mhm. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert und auch anstrebenswert. Also sowas eher anzustreben, als keinen Fehler zu machen. Mhm. Ne? Der dritte Schritt, Bedürfnisse. Ergründe die Bedürfnisse hinter deinem Verhalten. Also welche Bedürfnisse versuchst du dir zu erfüllen mit dieser Strategie? Und in der GfK wissen wir ja schon, dass du verschiedene Möglichkeiten hast, das Bedürfnis zu erfüllen. Also du musst nicht auf dein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit oder nach Sicherheit verzichten. Du findest einfach andere Strategien. Und das Letzte ist die Bitte. Die ist ja sowieso optional. In dem Fall, im inneren Dialog, könnte das sowas sein wie, ich bitte mich, diesen Fehler zu akzeptieren zum Beispiel. Ne, das ist... klingt banal, hat aber eine große Wirkung auch im inneren Dialog. Versuch das einfach mal, probier's aus. Wichtig ist, dass die GfK dir ermöglicht, zu unterscheiden zwischen Bedürfnis und Strategie. Also Perfektionismus, Perfektion ist kein Bedürfnis. Du hast kein Bedürfnis nach Perfektion, es ist eine Strategie. Und das heißt auch, dass du dir eine andere Strategie suchen kannst, dass du andere Strategien entwickeln kannst, die förderlich sind, die dir nicht schaden, die dich beflügeln, motivieren, ermuntern, ja, und die einfach gesund sind. Wenn du heute mitnimmst, dass dir die gewaltfreie Kommunikation ermöglicht, zwischen Strategie und Bedürfnis zu unterscheiden, dann bist du einen ganz großen Schritt weiter, aus der Perfektionsfalle rauszukommen. Perfektionismus ist kein Bedürfnis. Du hast nicht das Bedürfnis nach Perfektion, sondern das ist eine Strategie. Und mit der GfK hast du die Möglichkeit, andere, gesündere Strategien zu entwickeln, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. War doch ein perfektes Ende, oder?
Absolut perfekt. Gut genug.
Ich hoffe, genau. Ich gehe ganz fest davon aus und ich wünsche mir, dass die Episode gut genug für euch ist und freue mich über eure Unterstützung. Also, Sterne vergeben, Kommentare schreiben, den Podcast weiterleiten an Menschen, die dir am Herzen liegen und ja, nächste Woche wieder einschalten.
Da wollen wir allerdings das Optimum. 5 Sterne an alle weiterschicken.
Genau, an alle
Bewertungen.
Optimale Punktzahl. Okay, bevor wir uns jetzt hier, wir geben uns jetzt mit den 80, wir sagen, nee, wir haben ja definiert, was 80% sind und die sind jetzt erreicht.
Sehr gut.
Okay, in diesem Sinne, vielen Dank, liebe Kerstin. Vielen Dank auch an dich. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Susanne.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von True Podcast Productions.